Seht doch, sie haben schon die langen Balkonreihen am neuen Gebäude aufgezogen und der Frühling hat gerade erst begonnen.
Hab ich's dir nicht gesagt? Es hat sich alles verändert, seit er einen neuen Bauleiter angestellt hat.
Wen?
Na wen? Wer kümmert sich in diesem Haus um alles? Wer hat die Dattelgärten neu bepflanzen lassen und das halbe Küchenpersonal ausgewechselt? Wir haben ein herrliches Leben, seit er hier ist, Kinder. Ich sage euch, es war alles ganz anders vor 6 Jahren.
Als das Mädchen hierher gekauft wurde, wir kennen die Geschichte. Aber ich habe gedacht, es sei ein Untersklave, ein Ausländischer. Sprach nicht mal Ägyptisch.
Ja, aber wie kann das sein? Ich meine, das Haus gehört doch praktisch ihm. Die Kammerdienerin sagt, Herr Potiphar hat ihm sogar die Finanzen übertragen und kümmert sich um nichts mehr.
Außer um das, was auf seinem Teller landet.
Ich sag ja, Josef hat alles verändert. Ein genialer Mann.
Leider 5 Stufen über dir. Davon kannst du nur träumen. Außerdem bist du nicht die Einzige, die ein Auge auf ihn hat.
Was meinst du?
Fragst du dich nicht, warum die Herrin so oft durch die Allee spazieren geht, wenn er am Bauplatz ist? Hast du ihren Blick gesehen?
Hätte ich mir denken können. Diese Frau lässt keinen schönen Mann aus.
Schlange!
Glaubst du, sie hat ihn schon?
Naja, morgen fährt der Mann fort.
Aber wenn er doch so treu ist, wie er sagt, würde er dann seinen Herrn betrügen?
Ha! Er ist ein Mann! Zeig mir einen, der so ein Angebot ablehnt. Der muss erst geboren werden. Außerdem kann es seiner Karriere nur nützen.
Der zögert sicher nicht. Wenn er sich weigert, ist er ein toter Mann. Sie kriegt immer, was sie will. Die hat schon ganz andere beseitigt.
Sklavenschicksal.
Schlag mit mir auf 1. Mose, Kapitel 39. Ich lese ab Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Und nun, als sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus. Und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, auf dem Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Nach der langen, langen Dunkelheit, in die wir Josef gestern begleitet haben, was empfindest du, wenn du das liest, wenn du das hörst? Es ist zu schade, dass wir die Geschichte von unserer Kindersabbatschule schon kennen und uns nicht genügend darüber wundern können, was hier gerade passiert vor unseren Augen. Wie ist es möglich? Wie ist es möglich? Und ich denke, die Antwort liegt in Folgendem. Josef hat, und das haben wir gestern gesehen, bevor er Ägypten erreichte, sein Leben in die Hände dessen gelegt, der ex nihilo, aus dem Nichts, erschaffen kann. Gott ist der Einzige, der aus dem Nichts erschafft. Was hat er denn da? Ein Niemand. Josef war ein Niemand. Ein kleiner, abgerissener, dreckiger Kerl. So ist er angekommen in Ägypten. Ein Nichts. Und Gott erschafft aus dem Nichts eine neue Identität. Josef ist ein neuer Mann. Er ist der, dem alles gelang. Wer von uns könnte so etwas über sich sagen? Gott erschafft aus dem Nichts. Und habt ihr gemerkt, wie Josef von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr mehr Einfluss bekommt? Zuerst ist er Sklave, dann kommt er ins Haus, dann macht ihn Potiphar zu seinem persönlichen Diener, dann überträgt ihm Potiphar seine Hausverwaltung und dann setzt er ihn an seiner eigenen Stelle ein. Und Josef ist Potiphar. Unglaublich. Wie würde das so aussehen? Ich sehe die Bilder vor mir in einem Film. Wie würde das wirken, wenn wir diesen Film sehen könnten? Josef kommt an in Ägypten und dann vergehen die Jahre. Ich werde euch den Ton dazu liefern. Die Bilder müsst ihr euch selbst vorstellen. Wie würde sich das anhören? Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Und als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und über alles, was er besaß. Alles gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, auf dem Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich nichts, außer das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, schlaf mit mir. Merkt ihr? Es ist nur mehr ein ganz hoher, feiner Ton übrig geblieben in unserem Film. Sonst ist Totenstille. Und man kann die Spannung fast nicht aushalten. Extremspannung. Sie warf ein Auge auf Josef und sprach, schlaf mit mir. Was für ein Angebot. Oder war es ein Angebot? Thomas Mann hat einen langen, langen, langen Roman geschrieben mit der Überschrift, mit dem Titel Josef und seine Brüder. Und der erste Teil heißt, oder der zweite Teil heißt Josef in Ägypten. Und es ist ein dickes Buch und es ist ein Roman, fantasievoll und spannend und detailreich. Und in diesem Buch schildert Thomas Mann diese Szene, die hier in einem Satz beschrieben ist. Die Frau des Ägypters warf ihre Augen auf Josef und bis zu dem Satz, und sie sprach, schlaf mit mir, vergehen in diesem Buch 300 Seiten. Er schildert bis ins Detail, wie eine vornehme, erhabene, stolze, exquisite Frau langsam, aber sicher in den Bann gezogen wird und irgendwie anfangs sich monatelang gegen die Sympathie wehrt, die in ihr aufkeimt und am Ende verzweifelt, schmachtend der Versuchung erliegt und ihren Sehnsüchten. Ich sage euch, wenn ich die Bibel lese, ich kann es hier nicht sehen. Der Text sagt, sie warf ihre Augen auf Josef und sie sagte, schlaf mit mir. Ist das das Bild einer enttäuschten, unzufriedenen, schwachen, liebesbedürftigen Frau, die einen Mann in die Beschützerrolle zieht? Ich sehe das hier nicht, ich lese nur eins. Macht. Ich bin Herrin und du bist Sklave. Und ich will dich, denn du bist das Objekt meiner Lust und ich sehe dich. Und ich krieg dich, weil ich kann. Und ich glaube wirklich, so wie es hier steht, es war nicht das erste Mal, dass sie so etwas getan hat. Diese Frau scheint überhaupt keine natürliche Grenze zu haben. Ich möchte mit euch gerne mal über das Phänomen Macht heute Abend nachdenken. Dieses Phänomen, ich kann, weil ich kann es mir leisten, weil ich will es und ich kriege es und aus. Und alles andere und alle anderen sind im Prinzip egal. Dieses Prinzip ist immer, immer, immer da gewesen und immer zerstörerisch gewesen. Das ganze erste Buch Mose durch. Und wir müssen wieder mal in die Geschichte. Und wir müssen wieder mal das erste Buch Mose durchforsten nach diesem Phänomen. Macht. Und wenn wir zurückgehen in der Familie Josefs, dann treffen wir hier auf einen jungen Mann. Und das ist Josefs Bruder. Kapitel 35, Vers 22. Und es geschah, als Israel, das ist Jakob, im Land, in jedem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Du bist Magd und ich bin Erstgeborener und ich will das. Und was mein Vater dazu sagt, ist völlig egal. Ich weiß nicht, ob es Lust war oder Rebellion, aber anscheinend ist das auch egal. Ich möchte ein Stück weiter zurückgehen zu noch zwei Brüdern von Josef. Kapitel 34, Vers 2. Noch zu einem anderen jungen Mann zuerst. Kapitel 34, Vers 2. Lesen wir ab Vers 1. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Haus, dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hevitas Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Du bist eine süße Puppe und ich bin der Königssohn und außerdem bin ich betrunken und ich bin geil, entschuldigt das Wort, aber das ist genau der deutsche Sprachgebrauch, der ursprüngliche und anständige für diese Situation. Und ich will das jetzt. Noch ein Stück zurück. Zwei Brüder von Josef. Eigentlich gehen wir nach vor. Kapitel 34, Vers 25, 28 und 29. Die Brüder Josefs, die das mitbekommen haben, was mit ihrer Schwester passiert ist. Und es geschah am dritten Tag, als sie alle in Schmerzen waren, die Leute von Sichem, da nahmen die beiden Söhne Jakob, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert, kamen ungehindert in die Stadt und erschlugen alles Männliche. Vers 28 und 29, ihre Schafe und ihre Rinder und ihre Esel und alles, was in der Stadt war und was auf dem Feld war, nahmen sie. Und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Frauen und führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Ihr seid im Unrecht und wir sind im Recht und wir haben das Recht, Rache zu üben. Ich möchte noch ein Stück zurückgehen. Wir gehen eigentlich nach vor wieder. Und da sind wir jetzt bei einem Bruder von Josef, der eine Geschichte hat, die wir leider diese Woche nicht anschauen können. Aber es ist eine sehr traurige Geschichte. Und ihr kennt Juda, die Geschichte Judas und Tamars. Und Juda, der seiner Schwiegertochter Tamar den rechtmäßigen Ehemann, seinen Sohn, nicht gibt und sie als Witwe keinen Nachkommen hat und dann hingeht und sich als Hure verkleidet und von Juda selbst schwanger wird. Und Juda, als er hört, dass seine Schwiegertochter schwanger ist, von der er nicht weiß, wer der Vater ist, soll vorkommen, sagt Folgendes, Kapitel 38, Vers 24. Und es geschah, nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist sogar schwanger. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Juda ist der Einzige in dieser Geschichte, der dann am Ende sagt, du hast Recht, ich hatte Unrecht. Aber in dieser Situation, wo er damit konfrontiert wird, sagt er einfach, ich will das jetzt so, das ist die Strafe, obwohl das nicht die dafür vorgesehene Strafe war. Und jetzt möchte ich noch ein paar andere Personen anschauen, die auf vielleicht eine feinere Art und Weise, aber trotzdem ihre Macht ausgeübt haben. Und dazu möchte ich gerne mal Rebekka anschauen. Rebekka, Jakobs Mutter. Als sie ihren Sohn dazu überredet hat, den Vater zu betrügen. Ich will es, dass mein Lieblingssohn das kriegt, was er verdient hat. Und ich kann es. Und was mein anderer Sohn und mein Mann dazu sagen, ist im Prinzip nicht so wichtig. Oder Laban. Laban, der Vater von Rahel und Lea. Ich will meine ältere Tochter wo unterbringen. Und was meine jüngere Tochter und ihr Mann dazu sagen, ist mir völlig egal. Laban hat Jakob so fies benutzt, einfach weil er wollte. Und dann Sarah, die einen Sohn haben will und die einen Sohn haben will und die einen Sohn haben will und irgendwann muss ihre Magd herhalten, weil sie einen Sohn haben will. Ich will es und ich kann es und ich kann es mir leisten und alles andere ist egal, ich will es jetzt. Und es muss jetzt so sein. Ich kann einfach und deswegen mache ich es. Glaubt ihr, dass unter den Situationen, die wir jetzt angesehen haben, eine einzige dabei ist, die der Person, die gehandelt hat, irgendeinen Gewinn eingebracht hat? Schauen wir es uns mal gemeinsam an. Ruben, Simeon und Levi verlieren durch ihre Tat ihr Erstgeburtsrecht. Das ist eine der traurigsten Situationen in der ganzen Josefsgeschichte, wo der Vater Jakob den Segen über die Söhne ausspricht und Ruben, Simeon und Levi, ihr müsst euch das mal durchlesen, was er über diese 3 Leute sagt. Es ist so traurig, ich wollte eigentlich einen Abend über den Segensspruch Jakob halten, und dann war mir die Geschichte zu traurig und ich habe es nicht genommen. Es ist wirklich eine furchtbare Geschichte. Ruben, Simeon und Levi verlieren ihr Erstgeburtsrecht. Sichem, der Königssohn, verliert sein Leben. Rebekka verliert ihren Sohn. Sie wird ihn nie wiedersehen. Und Sarah zerreißt eine ganze Familie. Hat irgendjemand davon Gewinn gehabt? Nein. Warum ist es dann da? Es hat ganz unterschiedliche Motive. Dieses Phänomen, Macht. Manchmal sind die Motive vielleicht auch Lust oder Rache oder Geltungsbedürfnis oder Verzweiflung, aber es ist immer wieder da und sie haben alle eines gemeinsam. Ich will es und ich kann es und alles andere ist mir egal. Und dann wird eine Grenze überschritten. Einfach eine Grenze überschritten. Und um das Phänomen zu verstehen, müssen wir noch ein Stück weiter zurück, nämlich dort, wo dieses Phänomen auf unserem Planeten zum ersten Mal aufgetaucht ist, wo zum ersten Mal ein Mensch auf unserem Planeten die Grenze überschritten hat. Ich habe diese beiden Kapitel gelesen, das Kapitel 3 im ersten Buch Mose und das Kapitel 39 im ersten Buch Mose. Und ich habe sie immer wieder gelesen, 3 und 39 und 3 und 39, wo Josef von der Frau Potiphar diese Einladung erhält. Und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Geschichte, die hier erzählt wird, erstaunlich viele Ähnlichkeiten hat. Wenn wir die Geschichte vom Sündenfall lesen können, das allererste, was in beiden Kapiteln passiert ist, dass Gott alles segnet. Merkt ihr das? Gott erschafft eine Welt und er segnet alles. Und alles ist gesegnet und alles blüht auf und alles ist wunderbar und alles ist, siehe, es war sehr gut. Und wenn wir das Kapitel 39 lesen, da schafft Gott aus dem Nichts einen Mann, dem alles gelang. Und der Herr segnete das Haus des Potiphar und alles, was Josef tat und das Feld und alles. Und alles ist gesegnet. Und Josef war sehr gut. Und dann in beiden Kapiteln kommt mitten hinein in das Paradies dieses Angebot. Plötzlich ist es da, in beiden Kapiteln, aus dem Nichts. Und interessant ist, dass in beiden Kapiteln die Reaktionen gleich sind. In beiden Kapiteln sind die ersten Reaktionen gleich. Ich möchte das gerne kurz mit euch lesen. Kapitel 3, 1. Mose, Kapitel 3. Und dort Vers 2 und 3. Was ist die Reaktion der Frau? 1. Mose, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Das sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, von allen Früchten. Aber von den Früchten dieses einen Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Die Antwort der Eva ist, wir haben alles, nur der eine Baum, dein Baum da, von dem du gerade sprichst, von dem hat Gott gesagt, tu es nicht. Wisst ihr, was die Reaktion Josefs ist auf das Angebot von Frau Potiphar? Kapitel 39. Und dort den Vers 8 und 9. Sieh dir das mal an. Frau Potiphar sagt, schlaf mit mir. Josef weigert sich und sagt, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und hat alles, was er besitzt, in meine Hand gegeben. Er selbst ist in deinem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten. Gar nichts vorenthalten. Als nur dich. Genau die gleiche Antwort. Eva sagt, nein, das ist nicht so. Uns gehört alles, nur dieser Baum nicht. Und Josef sagt, das geht nicht. Mir gehört in diesem Haus alles, nur eins nicht, und das bist du. Die gleiche Antwort. Und in beiden Geschichten gibt die Versucherin nicht nach. Und sie lässt nicht locker. In beiden Geschichten. Und sie bleibt dran und sie bleibt dabei. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte Josef schon mal gelesen hast. Das ist nicht das einzige Mal, wo die Miss Potiphar kommt und sagt, Entschuldigung, sie kommt jeden Tag. Sie kommt ab dem Zeitpunkt, jede freie Stunde ist immer da, wenn Josef alleine ist. Steht sogar sie. Es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, steht hier. Versucherin lässt nicht locker. Und dann plötzlich gehen die beiden Reaktionen in unseren beiden Geschichten auseinander. Und plötzlich ist es nicht mehr die gleiche Geschichte. Denn Eva bleibt und schaut sich die Sache an und denkt über die Sache nach. Und Josef? Was tut Josef? In Vers 12. Da griff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, schlaf mit mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Für mich ist die Reaktion Josefs deshalb so unfassbar, weil Josef in einer unvergleichlich viel schwierigeren Situation war als Eva. Eva war frei. Ein so freier Mensch, so frei, wie du und ich noch nie in unserem Leben waren. Eva war frei und glücklich und wunderbar. Und Josef war so abhängig in seiner Situation als Sklave, wie du und ich noch nie waren. Ist das möglich? Wie ist das möglich, dass er so reagieren kann? Während Frau Potiphar sündigt, weil sie eine Macht beansprucht, die ihr überhaupt nicht zusteht, könnte Josef sündigen, weil er sagt, ich habe keine Macht über die Situation. Josef hätte so viel mehr Gründe gehabt, in dieser Situation einmal eine Ausnahme zu machen. Josef könnte sagen, ich bin in einer völlig machtlosen Situation. Bitte, diese Frau ist mein Chef. Bitte, diese Frau macht mich morgen um meinen Kopf kürzer. Und bitte, ich bin ein Mann. Ich meine, ich funktioniere so, wenn ihr wisst, was ich meine, hätte Josef sagen können. Und das Interessante ist, während Frau Potiphar sündigt, weil sie sagt, ich kann mir das leisten, hätte Josef einfach mitmachen können, weil er gesagt hat, ich kann nicht anders. Ich habe keine Alternative. Ich bin machtlos in dieser Situation. Und das ist sehr, sehr interessant. Hier haben wir die zwei Gesichter der Sünde. Die zwei fiesen Gesichter der Sünde. Das eine ist Macht. Und das andere ist Machtlosigkeit. Ist es nicht interessant? Das Gefühl der Macht bringt uns zum Sündigen und das Gefühl der Machtlosigkeit bringt uns zum Sündigen. Ist das nicht fast paradox? Wie oft handeln wir aus einem falschen Gefühl der Macht heraus? Wir denken, wir können uns das leisten. Wir denken, der andere ist egal. Und wir denken, das steht uns jetzt zu. Wie oft machst du das? Ich habe mir das überlegt und ich bin blass geworden. Wie oft setzt du bei irgendjemanden einfach deinen Willen durch, nicht weil es das Gute ist, sondern weil es dir in diesem Moment Vorteile bringt? Wie oft kritisierst du irgendjemanden völlig unnötig, weil du denkst, ich kann es jetzt einfach sagen und dir ins Gesicht. Es ist einfach so, es ärgert mich jetzt und das sage ich einfach. Wie oft beschuldigst du andere Leute, weil du selber nicht gut drauf bist? Also das ist etwas, je näher einem eine Person steht, desto öfter passiert sowas. Das ist das Traurige dran. In meinen 3 Jahren Ehe, ich glaube, das ist das Allermeiste, was immer passiert. Du bist schlecht drauf und dir geht es nicht gut. Und wer ist schuld? Der als nächstes in deinen Dunstkreis kommt. Und das ist sehr oft mein Mann. Und er ist schuld. Er ist schuld, weil irgendetwas in meinem Leben schiefgegangen ist. Und ich denke einfach, das ist so. Ich brauche jetzt jemanden, an dem ich es ablassen kann. Und ich denke, ich habe die Macht dazu. Ich kann, ich will und ich kann. Oder selbst jemanden nicht zu vergeben, der einen darum bittet, ist ein Machtmissbrauch. Ist es nicht so? Wie oft, und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht am häufigsten vorkommt, wie oft verfügen wir über den anderen und vor allem über seine Schwächen? Wenn du über irgendjemanden etwas Negatives an andere weiter erzählst, ohne dass die Person da ist, ist es nicht so, dass du eigentlich über diese Person verfügst, weil du denkst, du hast das Recht dazu? Oder wenn du dich über jemanden lustig machst, ist es nicht so, dass du denkst, du hast jetzt das Recht dazu, du hast die Macht dazu? Und wenn du jetzt sagst, wieso, das hat doch nichts mit Macht zu tun, wenn ich mich über jemand lustig mache oder über jemand schlecht rede, dann tausche einmal die Rollen. Hast du schon einmal erlebt, wie das ist, wenn andere Leute etwas über dich wissen, was sie nie wissen sollten? Hast du schon mal erlebt, dass andere Leute über dich etwas denken, was der Wahrheit gar nicht entspricht? Oder etwas, was vielleicht der Wahrheit entspricht, aber für das du dich sehr schämst? Hast du dann nicht das Gefühl, irgendjemand hat Macht missbraucht? Hat sich etwas angemaßt, was ihm nicht zusteht? Oder haben sich schon mal jemand über dich lustig gemacht? Hat schon mal jemand über dich gelacht in einer Situation, wo dir selber sehr unangenehm war? Hast du nicht das Gefühl, dass diese Person Macht beansprucht, die ihr nicht zusteht? Wie oft denken wir, dass wir das Recht, dass wir die Macht zu etwas haben, dass wir das jetzt einfach tun können, weil wir wollen? Und wir überschreiten Grenzen. Ich möchte noch etwas anführen. Wie oft benutzen wir jemanden, um uns selber besser zu fühlen? Hast du schon mal mit einem Jungen oder einem Mädchen gespielt, einfach weil du Aufmerksamkeit gebraucht hast, du hattest keine ernsten Absichten? Du wolltest einfach bestätigt werden, dass du toll bist? Immer wenn du flirtest, immer wenn du so etwas tust, dann benutzt du einen anderen Menschen oder dann spielst du einfach eine Macht aus, die dir nie gegeben wurde. Oder wenn du dir Bilder anschaust, erotische Bilder von Menschen, die du gar nicht kennst, wo du nur ihren Körper brauchst in diesem Moment, machst du diese Person nicht zu einem Objekt, zu einem Ding, zu etwas, was diese Person nie ist, noch nie war? Denkst du nicht, ich kann das einfach, weil ich es will? Und warum in aller Welt kommen uns alle die Situationen, die ich jetzt genannt habe, manchmal so lächerlich klein vor und so lapidar und was willst du denn eigentlich? Es tut ja jeder und meine Güte, habe ich halt einmal mich lustig gemacht über ihn. Warum? Warum spüren wir nicht, dass wir eine Macht gebrauchen, die uns nicht gehört? Ich glaube, die Antwort ist, weil wir die Grenze schon so oft überschritten haben. Du überschreitest die Grenze einmal, zweimal, dreimal, zehnmal und dann siehst du die Grenze nicht mehr. Sie ist weg. Sie ist unsichtbar. Du hast sie zu oft überschritten. Aber da ist noch das andere Gesicht der Sünde, das uns fies angrinst. Wie oft handeln wir, geben uns der Sünde hin aus einem Gefühl der Hilflosigkeit, der Machtlosigkeit. Wir können nicht anders. Wir haben gar keine Alternative. Wir haben keine Möglichkeit. Wir haben keine Chance. Wir müssen einfach. Zum Beispiel, wir gehen Kompromisse ein, weil einfach alle so tun und alle tun das und ich kann doch jetzt nicht anders. Schau, ich konnte nicht anders. Ich meine, jeder macht das. Es wäre furchtbar peinlich gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache da nicht mit. Ich konnte nicht anders. Verstehst du das? Ich war machtlos in der Situation. Es hat mich einfach überrollt. Die anderen waren einfach stärker. Oder wie oft haben wir eine Gewohnheit, wo wir denken, ich kann nicht ohne das. Ich brauche es. Ich weiß, es ist schlecht, aber ich könnte es nicht weglassen. Es geht nicht. Ich habe es schon probiert. Und immer komme ich dann auf dieses Loch und dann muss ich wieder. Und dann fühlen wir uns so klein und so machtlos. Ist das nicht so fies von der Sünde, dass sie beide Gesichter hat und noch viel fieser? Wie schnell schlägt das eine ins andere über? Wie viele Abhängigkeiten, wie viele Süchte in unserem Leben haben damit begonnen, dass wir einmal gedacht haben, ah, das kann ich mir leisten. Einmal kann ich die Grenze schon überschreiten. Und wir haben uns so groß gefühlt und so stark, dass wir uns das trauen, dass wir das einfach können, dass wir das einfach machen, weil wir wollen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und auf einmal haben wir uns so klein gefühlt, so schwach, weil wir mussten. Kennst du das, dass du auf einmal musst, wo du vorher dachtest, du kannst? Wir müssen nochmal zurück zum Josef. Josef könnte das Spielchen heimlich im Hinterzimmer mit der Frau Potiphar einfach mitmachen, weil es ihm zusteht. Er hat so fleißig gearbeitet und er kann einfach. Oder er könnte einfach mitmachen, weil er keine Chance hat. Weil er einfach keine Chance hat, weil er nicht anders kann. Aber Josef, und das ist das Außergewöhnliche an dieser Geschichte, Josef beansprucht keine Macht, die ihm nicht zusteht. Er überschreitet keine Grenze. Er weiß genau, wo die Grenze ist. Und er überschreitet sie nicht. Aber er hat die Macht, und zwar die ganze Macht, Nein zu sagen. Ist das nicht gewaltig? Und das ist etwas, wo ich mir denke, den Josef, den würde ich sofort als Mann nehmen. Der Josef schaut der Sünde nicht in die Augen. Schaut ihr ins Herz. Denn wenn der Josef der Sünde in dem Moment in die Augen gesehen hätte, dann hätte er vielleicht eine unheimlich schöne, verführerische, gewaltige Frau gesehen und eine kleine, nette Stunde, die vielleicht mal irgendwann ein kleiner Fehler war, aber schnell vergessen ist, weil es niemand gesehen hat, wenn Josef der Sünde in die Augen gesehen hätte. Aber Josef schaut der Sünde ins Herz und er sieht eine machthungrige Frau und eine Frau, die ihm nicht gehört. Ich würde so gerne von allen Dingen, denen ich so oft ins Auge geschaut habe, mal ins Herz schauen. Probier das mal. Schau mal den Dingen, denen du immer ins Auge siehst, so wie Eva der Schlange. Wo du immer das Glitzern siehst, das Schöne, das Warme, das Helle und das, was so scheinbar gut ist an den Dingen. Schau ihnen mal ins Herz, ganz ins Herz. Trau dich. Schau der Sünde mal ins Herz. Und Josef sagt, und das ist der Satz, der uns begleiten wird, wie könnte ich, wie sollte ich dieses große Unrecht tun. Er hat der Sünde ins Herz geschaut. Die Sünde ist ihm entgegengekommen in einer schillernden, wunderbar tollen Frau. Und er sieht ein großes Unrecht, denn er schaut der Sünde ins Herz. Wie viel Kraft, wie viel Energie ist in diesem Nein? Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann dieses Unrecht nicht tun. Nein. Wie viel Macht? Das ist Macht und das ist die wahre Macht. Das ist die Macht, mit der Gott regiert. Willst du Macht? Das ist Macht. Gott, der in seiner Allmacht noch nie eine Grenze überschritten hat, die er dir in deiner Freiheit gegeben hat. Gott hat dich noch nie zu etwas gezwungen, weil er wollte. Gott, der die Macht hat im ganzen Universum, der die Allmacht besitzt, hat die Grenze, die er deinem Herzen gegeben hat, noch nie überschritten. Hat Jesus, irgendwann einmal im Erdenleben, hat Jesus irgendeine Grenze überschritten, hat er sich irgendetwas genommen, einfach weil er wollte, weil er die Macht dazu hatte. Hat Jesus aus Steinen Brot gemacht, einfach weil er wollte, weil er die Macht dazu hatte? Hat Jesus sich vom Tempel gestürzt, damit die Engel ihm zu Hilfe kommen, weil er wollte, weil er die Macht dazu hatte? Nein, aber Jesus hatte die Macht, der Sünde ins Gesicht zu schauen, dem Satan ins Gesicht zu schauen und zu sagen, vielen Dank für das Angebot, aber du sollst Gott, dem Herrn, allein anbeten und ihm dienen. Und jetzt hebe dich hinweg, Satan. Das ist Macht. Wow. Das ist Macht. Das ist Freiheit. Das ist das wahre Leben. Und jetzt sage ich euch noch etwas, was ich sehe, wenn ich in dieses 39. Kapitel in diesem Buch noch einmal hineinschaue. In diese krasse Geschichte, in der Josef plötzlich landet in seinem Leben. Ich glaube, dass lange bevor unser Herr Jesus die Sünde in den Staub getreten hat, dort in der Wüste, dort im Garten Gethsemane und dort am Kreuz, Da hatte er ihr schon ins Gesicht abgesagt, in Josef. Er hat der Schlange abgesagt. In Josef hat er das gesagt, was die Eva am Baum hätte sagen wollen, bevor sie verführt wurde. Stellt euch das mal vor. Stellt euch die Szene vor. Da ist der Baum und da ist diese Unterhaltung und da ist die Schlange und sie sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und Eva sagt, wie könnte ich solch ein Unrecht tun und gegen meinen Gott sinnen? Und die Schlange sagt, nimm und iss. Und Eva dreht sich um und flieht. Wir wären jetzt noch im Paradies. Der Geist Jesu hat in Josef den Sündenfall wiederholt mit einem anderen Ausgang. Der gleiche Fall, nur ein anderer Ausgang. Die Geschichte von Josef und Frau Potiphar, finde ich, leuchtet aus dem ganzen ersten Buch Mose heraus wie ein helles Licht. Ich habe mir eine neue Überschrift drüber geschrieben. Hier steht Sündenfall mit alternativem Schluss. Oh, was für eine Geschichte. Es ist möglich. Es ist tatsächlich möglich. Und jetzt muss ich einen Exkurs machen, weil ich denke, dass einige Leute hier sind und mir ist es auch so gegangen, die denken, warum aber nicht in meinem Leben? Warum nicht in meinem Leben? Und dazu müssen wir jetzt ganz ehrlich werden am Ende. Ganz ehrlich. Und ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich. Ich lese diese Geschichte und ich stelle mir mich vor in der Situation Josefs und mir wird heiß und kalt und heiß und kalt. Und ich sage euch eines, ich hätte die Kraft nicht gehabt. Keiner von uns hätte die Kraft gehabt. Keiner von uns. Nicht die Frommsten unter uns. Denn es geht gar nicht darum, wer von uns die Zähne besser zusammenbeißen und Nein sagen kann. Wir haben doch die Kraft gar nicht. Es hat doch nur einer diese Kraft. Grace Anatomy ist der Überschrift dieser Woche. Es geht doch um die Gnade. Es geht um die Gnade, die nur einer hat und die nur einer dir geben kann, der dir diese Macht geben kann, Nein zu sagen. Wie haben wir in diesem Hammerlied zum Eingang gehört? Nicht, was ich bin, sondern was du getan hast. Nicht, was ich getan habe, sondern was du bist. Paulus sagt einmal einen Satz, der mich so immer wieder beflügelt, der mich so ermutigt, wenn ich falle. Er sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich weiß genau, wo ich falle, dort, wo der Geist Jesu nicht bei mir ist. Aber wenn der Geist Jesu da ist, wo der Geist Jesu ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Da ist Macht. Da ist die richtige Macht, die wahre Macht, Nein zu sagen. Nein. Und ich glaube, der Anfang zu dieser Macht ist zu erkennen, wo die wahre Macht liegt. Deswegen möchte ich heute Abend noch einmal eine Einladung aussprechen. Zwei Einladungen. Mach dir einmal bewusst heute Abend, wo du in deinem Leben, ohne es zu merken, Grenzen überschreitest, weil du denkst, dass du das Recht dazu hast. Werde dir persönlich klar, wo du Macht über andere ausübst. Das ist die erste Einladung. Ich weiß, es kostet Mut, aber es zahlt sich aus. Und die zweite Einladung ist, finde die Bereiche, wo du dich in deinem Leben machtlos fühlst und leg sie in die Hände dessen, der Nein gesagt hat. Und der auch in dir Nein sagen kann. Es war nicht Josef. Es war nicht Josef, der zu Frau Potiphar gesagt hat, nein, es war Jesus. Ich möchte bitten, dass die Karten ausgeteilt werden und dass wir jetzt ein paar Minuten uns Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Was ist wahre macht. Amen. Herr, wir stehen vor dir mit unserem Leben, das du durch und durch siehst. Und wir können dir gar nichts vorspielen, wir möchten dir nichts vorspielen. Wir wissen, wie es um unser Leben steht. Und ich möchte dich jetzt nur um das eine bitten, du hast diese Karten gelesen und auch die Gedanken, die nie aufgeschrieben wurden. Du hast gesehen, wo wir erkannt haben, wo wir stehen. Herr, und wir wollen nicht mehr Macht beanspruchen, die uns nicht gehört. Aber wir brauchen die wahre Macht. Herr, wir brauchen diese Macht, Nein zu sagen. Wir sind nicht stark genug, niemand von uns ist stark genug, Herr. Die Versuchung ist immer viel stärker, aber Herr, bitte sieh uns an, sieh das alles an, was wir aufgeschrieben, was wir gedacht haben, wo wir in unserem Leben hilflos sind, wo Gewohnheiten, wo Dinge, die wir nicht mehr loswerden können, uns einfach gefangen nehmen und wir nicht mehr Nein sagen können, Herr. Ich bitte dich, Herr, du hast Nein gesagt, du hast immer Nein gesagt zur Versuchung, du hast diese Macht, sie ist dein Leben, dein Herz, du bist so mächtig, Herr, schenk es uns, gib uns die Macht der Sünde ins Herz zu schauen, lass uns erkennen, womit wir es wirklich zu tun haben, hilf, dass sie den ganzen Schein verliert, die ganze Macht, die sie angeblich hat über uns, Herr, zeig uns, was eigentlich los ist und Herr, gib uns deinen Geist, denn wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Amen.